Medjugorje ist ja ein prophetischer Impuls, den Gott in unserer Zeit schenkt. Und wir wollen uns von diesem Impuls bewegen, verändern lassen. Medjugorje ist ein Impuls zur Erneuerung der Kirche. Und viele Menschen machen dort ja Erfahrungen, tiefe Glaubenserfahrungen, Erfahrungen der Liebe Gottes, Bekehrungen, Heilungen, Berufungen, Versöhnungen in Familien werden dort geschenkt. In unserer neuesten Ausgabe von unserer Zeitschrift Feuer und Licht gibt es übrigens auch ein sehr schönes Zeugnis von einer jungen Familienmutter. Ich weiß nicht, ob sie heute da ist. Sie kommt auch öfters zum heute ist sie nicht da. Aber von ihr ist ein sehr schönes Zeugnis drin, was sie in Medjugorje erlebt hat, wie sich ihr Leben verändert hat. Aber das nur so nebenbei. Wer das nachlesen möchte, unsere Zeitschrift könnt ihr auch erwerben. Hinten im Klosterladen, da ist ein Stand davor. Oder beziehungsweise, der ist jetzt hier vorne auf dem Flur. Aber im Klosterladen könnt ihr auch danach fragen. Ja, und falls es einige noch nicht wissen, Papst Franziskus hat in diesem Jahr die offiziellen Wallfahrten der Kirche nach Medjugorje erlaubt. Das heißt, es ist möglich, dass Diözesen, Pfarreien, Priester, Bischöfe, Ordensgemeinschaften oder andere kirchliche Organisationen offiziell Wallfahrten nach Medjugorje organisieren. Das ist jetzt erlaubt. Und das bedeutet aber noch keine Entscheidung über die Erscheinungen selbst. Das bedeutet nur, dieser Ort ist ein Ort der Gnade, ein Ort, wo wir ja etwas empfangen können, etwas leben können mit der Kirche. Und die Kirche hat noch kein endgültiges Urteil über die Echtheit der Erscheinungen gesprochen. Das tut sie normalerweise auch erst dann, wenn die Erscheinungen vorbei sind. Und das ist ja in Medjugorje nicht der Fall. Morgen werden wir Fatima, den Jahrestag von Fatima feiern. Der 13. Oktober ist der Jahrestag. Und ihr wisst, da ist die Mutter Gottes von Mai bis Oktober jeweils einmal im Monat so ungefähr erschienen, vielleicht zwischendrin noch mal ein bisschen oder so. Aber dann waren im Wesentlichen die Erscheinungen abgeschlossen. In Medjugorje schon mehr als 38 Jahre. Und es ist immer noch nicht zu Ende, ja. Die Seher sagen, sie haben noch tägliche Erscheinungen, andere jährlich oder monatlich. Das gab es noch nie in der Kirchengeschichte. Ein solches Ausmaß von Erscheinungen, tägliche Erscheinungen an 6 Personen, und ihr wisst, dass sie ja auch nicht immer am selben Ort sind. Sie leben ja auch an unterschiedlichen Orten, die Seher, sodass sie auch an verschiedenen Orten die Erscheinung hatten, immer abends um 6:20. Also zigtausende von Erscheinungen in diesen 38 Jahren. Ja, das muss man sich mal bewusst machen. Und daher ist es natürlich auch für die Kirche schwierig. Diese Anzahl von Erscheinungen kann kein Mensch mehr überschauen. Ja? In Fatima diese Erscheinung von Mai bis Oktober oder in Lourdes, das waren 14 Erscheinungen, oder ich weiß nicht genau wie viele, aber das war sehr überschaubar. Ja. Und in Medjugorje sind es zigtausende. Niemand kann das überschauen, niemand kann es im Einzelnen genau erfassen. Deshalb gab es in den Medien auch schon mal die Überlegung, dass die Kirche vielleicht die ersten Erscheinungen anerkennt, sozusagen um zu zeigen, hier ist etwas vom Himmel, von Gott geschenkt. Da ist etwas Echtes, Authentisches, aber das würde nicht bedeuten, dass die anderen Erscheinungen nicht echt sind, die danach kamen, sondern das bedeutet nur, diese Fülle der Erscheinungen sind einfach nicht mehr überprüfbar. Und die ersten Erscheinungen waren sehr gut dokumentiert, weil die Priester haben die Seher ausführlich befragt und es gibt Tonbandaufnahmen, es gibt viele Zeugenaussagen, es gibt Fotos und so weiter. Daher könnte man am ehesten von diesen eine Aussage über die ersten Erscheinungen treffen, jetzt von der Kirche aus gesehen. Nur mal so als Verständnis, weil, ja, damit ihr das einordnen könnt, wenn so etwas mal gesagt wird oder ja in den Medien kommt. Aber ganz unabhängig von all dem können wir jetzt schon die Botschaften leben. Denn sie sind ganz im Einklang mit dem, was die Heilige Schrift und die Kirche uns sagen. Das hat Kardinal Schönborn anlässlich seines Besuchs in Medjugorje 2012 gesagt. Und auch in den Botschaften sehen wir, in einer Botschaft sagt Maria, ich wiederhole euch das Evangelium. Ich wiederhole euch nur das Evangelium. Ja, es geht darum, euch das Evangelium zu wiederholen. Die Botschaften entsprechen dem Evangelium und zum Beispiel Pater Slavko, ein Priester, Franziskanerpater, den etliche von euch noch kennen, der viele Jahre in Medjugorje gewirkt hat und Medjugorje in die ganze Welt verbreitet hat. Er hat schon vor 20 Jahren, als er noch lebte, ist vor 19 Jahren gestorben, er hat schon vor 20 Jahren im Radio Mir, dem Sender von Medjugorje, die Kinder zu einem Quiz eingeladen, bei dem er mit ihnen die neueste Botschaft gelesen hat. Und die Kinder sollten dann die Bibelstelle finden, die dazu passt, ja, wo das eigentlich schon in der Bibel vorkommt. Manchmal mit etwas anderen Worten, aber sinngemäß. Das bedeutet, die Botschaften sind biblisch. Wir dürfen also auf die Botschaften hören und unser Leben davon verändern lassen, denn sie sagen uns einfach das Evangelium auf neue Weise, auf mütterliche Weise, könnte man sagen. Und zwar in unsere aktuelle Situation der Kirche und der Welt heute hinein. Und deshalb mein Wunsch, dass wir heute gemeinsam etwas über die Botschaften nachdenken. Und zwar jetzt nicht nur über die neueste oder so, das könnt ihr auch gerne tun, sondern mein Anliegen wäre, dass wir uns von diesen Botschaften neu berühren lassen. Dabei geht es jetzt nicht um ein Urteil über die Echtheit oder nicht, sondern es geht darum, dass wir einfach diesen Impuls, der dem Evangelium entspricht, empfangen. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich lese die Botschaften etwa seit 30 Jahren und ich kann bezeugen, dass sie mein geistliches Leben sehr bereichert und auch geformt haben. Und sie helfen mir auch immer wieder, das Evangelium besser zu verstehen und zu leben. Und sie helfen mir auch, die Zeichen der Zeit besser zu erkennen und zu unterscheiden, zu verstehen. Die Bedeutung dessen, was jetzt heute geschieht und darauf zu reagieren. Das hat auch mal Kardinal Ratzinger gesagt. Er hat gesagt, all diese Erscheinungen, die es in der Kirchengeschichte gab oder auch gibt, haben den einen Sinn, sie bringen nichts Neues. Ja, sie bringen nicht ein neues Evangelium, das gibt es nicht. Sie bringen nicht eine neue Botschaft. Wenn sie das machen würden, dann wären sie gar nicht echt. Ja, dann wären sie von der Gegenseite, weil es gibt nichts anderes. Aber Kardinal Ratzinger sagte damals, nachher Papst Benedikt, damals war er noch Kardinal Ratzinger, er sagte beim Geheimnis von Fatima, in Bezug auf das Geheimnis von Fatima, aber allgemein zu Erscheinungen, solche Erscheinungen sind ja Privatbotschaften, aber das bedeutet, sie sagen einfach in eine konkrete geschichtliche Situation und in eine konkrete Zeit hinein gewisse Aspekte des Evangeliums neu. Ja, darum geht es. Sie aktualisieren das Evangelium in einer gewissen Epoche, in einer Zeit. Und das ist auch die Bedeutung von Medjugorje für uns. Es ist etwas für uns heute, was Gott uns schenkt. Abgesehen davon, dass ich zum Beispiel auch durch Medjugorje eigentlich erst die Mutter Gottes annehmen konnte, als meine Mutter, auch erkennen konnte, ihre Bedeutung für mich, nicht nur ja die Mutter von Jesus, sondern für mich, aber auch für die Kirche. Und ich habe auch durch Medjugorje meine Berufung gefunden. Und ich kenne zahlreiche andere Personen, denen es auch so ging. Priester, Ordensleute, aber auch Ehepaare, die auch einander gefunden haben durch Medjugorje oder andere Personen, die ihren Weg, ihre Berufung in Medjugorje gefunden haben oder durch Medjugorje eine Bekehrung erlebt haben. Also es ist ein Impuls für unsere Zeit, wo uns etwas geschenkt ist. Und deswegen möchte ich heute jetzt nicht so sehr irgendeinen Vortrag über ein Thema halten, sondern ich möchte, dass wir uns treffen lassen von den Botschaften. Und zwar jeder von uns ganz neu. Weil mir geht's auch so, ich habe euch gesagt, ich lese die Botschaften seit 30 Jahren, aber immer wieder geht's mir auch so, man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich so sehr an dieses große Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Und deswegen ist mein Wunsch, dass wir uns heute neu berühren lassen. Deswegen habe ich auch am Anfang diese Medjugorje-Hymne gesungen, ja, wo das nochmal ausgedrückt wird. Wir wollen auf deinen Ruf hören, wir wollen dir folgen, wir wollen diesen Impuls empfangen, wir wollen ja uns von dir erneuern lassen. Und dass wir das heute auch Maria neu sagen. Ja, ich möchte dir neu mein Herz öffnen, damit du, Maria, Mutter Gottes, mich führen kannst durch den Heiligen Geist. Weil das ist, was sie tun will. Dafür kommt sie vom Himmel, um uns nah zu sein, um uns zu führen. Das hat sie damals in Fatima getan und das tut sie heute. Ja, durch Medjugorje, einer von den Sehern hat mal gesagt, oder öfters schon ist das von den Sehern gesagt worden, ja, Medjugorje ist die Fortsetzung von Fatima. Also es passt auch sehr gut zu dem morgigen Festtag, auch wenn die Erscheinungen direkt nicht anerkannt sind, aber es ist wirklich ein Ort der Gnade, wo der Himmel uns nahe ist, uns beschenkt. Und am Schluss von fast jeder Monatsbotschaft sagt Maria, was sagt sie? Wisst ihr das? Super, genau. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Das ist immer der Sinn von Erscheinungen. Ein Aufruf des Himmels. Das sind Erscheinungen. Das ist der Sinn davon. Warum geschieht so etwas? Maria kommt und ruft uns auf, zu Gott und zum Gebet umzukehren. Unseren Glauben intensiver neu zu leben, mehr zu lieben, uns zu versöhnen und so weiter. Sie ruft uns, Gott ruft uns durch sie. Und jetzt meine Frage auch an mich, an euch. Hören wir auf diesen Ruf? Höre ich konkret auf diesen Ruf? Und ich lade euch ein, dass ihr euch selbst auch diese Frage stellt. Wie sieht es bei mir aus? Höre ich? Oder wie weit höre ich auf diesen Ruf? Und inwieweit folge ich diesem Ruf? Wir haben es gerade gesungen. Auf dein Bitten wollen wir hören, deine Wünsche stets erfüllen. Oh, ein großes Wort. Okay, die Mutter Gottes hat in einer Botschaft, heißt es, liebe Kinder, ich bitte euch, nehmt meine Botschaften an und versucht sie zu leben, damit ihr nachher sagen könnt, ich habe die Botschaften angenommen und versucht sie zu leben. Das finde ich sehr schön ausgedrückt, sehr mütterlich, ja? Nehmt es an und versucht es. Auch wenn du es nicht schaffst, auch wenn du das Gefühl hast, ich schaffe es nie, es geht mir regelmäßig so, ja, dass ich das. Es ist auch wahr, wir schaffen das nicht vollkommen, aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass wir es annehmen, dass wir uns treffen lassen und dass wir es versuchen. Dass wir es versuchen, in unserem Leben umzusetzen. Und dass wir uns heute neu entscheiden, ich will neu mit Maria gehen. Ich will neu Maria Raum geben in meinem Leben und ihre Hilfe annehmen, dass sie mich mehr zu Jesus führen kann, dass sie mich mehr ins Gebet führen kann, dass sie mich mehr mit dem Heiligen Geist erfüllen kann, ja, mich ihre Fürsprache annehmen, ihre Tipps, die sie mir gibt. Und in einigen Botschaften drückt Maria auch den Schmerz aus, dass viele nicht hören, dass sie taub geworden sind. Wir stumpfen so schnell ab. Wir gewöhnen uns so leicht an so große Geschenke, die Gott uns macht. Zum Beispiel auch, dass Jesus in der Eucharistie lebendig da ist. Dass er sich an uns verschenkt, dass wir das Wort Gottes haben, dass Gott selbst zu uns spricht, dass wir Kinder Gottes sind. Wir gewöhnen uns so daran, ja? Das ist so normal. Und wir begreifen gar nicht mehr die Bedeutung. Und deswegen tut es uns immer wieder gut, diesen Ruf zu hören, uns immer wieder neu bewusst zu machen, was uns geschenkt ist. Ich lese euch jetzt kleine Abschnitte, immer nur Sätze, kurze Sätze von Botschaften vor. Und ich bitte euch oder lade euch ein, öffnet euer Herz und lasst Maria zu euch sprechen. Bittet sie, dass sie euch zeigt, was jetzt für euch wichtig ist, wo sie euch berühren will, wo sie euch weiterführen will. Ich gebe euch nachher auch, jeder kann sich nachher so ein kleines Blatt mitnehmen. Da stehen, das ist vollgeschrieben, seht ihr? Ein ganz kleines DIN A5 Blatt voller kleiner Sätze. Das sind all die Sätze, die ich, also nicht alle, aber fast alle, also ein Großteil von den Sätzen, die ich jetzt sage, mit Angabe der Botschaft. Das ist nämlich aus ganz unterschiedlichen Zeiten, Monaten, Jahren. Und ihr könnt, ich lade euch ein, diesen Zettel mit nach Hause zu nehmen und in der kommenden Zeit einfach immer wieder mal so einen kleinen Satz, vielleicht jeden Tag so ein Sätzchen zu nehmen und die Botschaft nachzuschlagen und mal die ganze Botschaft zu lesen. Wenn ihr kein Botschaftenbuch habt, könnt ihr entweder im Internet schauen oder ihr könnt euch ein Botschaftenbuch bestellen. Ich gebe euch nachher auch so ein kleines Zettelchen, wo die Adresse draufsteht. Da könnt ihr es euch auch bestellen, wenn ihr es also schicken lassen, wenn ihr es nicht habt. Oder ihr könnt es natürlich von jemand, den ihr kennt, der nach Medjugorje fährt, in nächster Zeit mitbringen lassen. Das geht auch. Also meine Einladung heute, konkret mit den Botschaften zu leben in der nächsten Zeit. So ganz klein, immer jeden Tag einen Satz. Oder könnt auch zwei, wenn ihr wollt, aber mal mit einem anfangen. Am 25. März 2015 sagte Maria, viele Herzen haben sich vor der Gnade verschlossen und sind für meinen Ruf taub geworden. Und am 25. September 2003 sagte sie, ich rufe euch von Neuem auf, meine lieben Kinder, seid nicht taub, sondern begreift meinen Aufruf, der für euch Rettung ist. Rettung. Maria will uns retten, sie will die ganze Welt retten. Und dazu ruft sie uns auf. Sie ruft uns auf, dass es für uns zum Segen wird, aber auch, dass wir ihr helfen, damit es für andere zum Segen wird. Weil es gibt viele Menschen, die unser Gebet und unsere Umkehr, unsere Liebe, unser Opfer uns brauchen. Ja. Sie, im 2. Februar 2012 sagte sie an die Seherin Mejana, ich bin schon lange bei euch, schon lange mache ich euch auf die Anwesenheit Gottes aufmerksam und auf seine grenzenlose Liebe, von der ich möchte, dass ihr sie alle kennenlernt. Maria möchte, dass wir sie alle, diese grenzenlose Liebe Gottes, kennenlernen. Und dann fragt sie, und ihr, meine Kinder, ihr seid auch weiterhin taub und blind. Während ihr die Welt um euch herum anschaut, wollt ihr nicht sehen, wohin sie ohne meinen Sohn geht. Gut, vielleicht fällt uns das jetzt immer mehr auf. Wohin geht die Welt ohne Jesus? Das ist so notwendig, dass wir auf diesen Ruf der Mutter hören, auf das Evangelium, es neu leben. Also öffnen wenigstens wir neu heute unsere Herzen, dass der Heilige Geist uns neu ergreifen kann auf die Fürsprache Mariens. Unsere Herzen entzündet, dass wir zu Menschen des Gebets werden, dass unser Gebet, unser Leben Gebet wird, Liebe wird, Friede wird, wie sie immer wieder sagt. Maria lädt uns dazu ein, Gott will es uns schenken. Das erste ist immer das Gebet, wozu Maria uns einlädt. Das ist die häufigste Botschaft. In fast allen Botschaften spricht sie über das Gebet. Aber nicht nur einfach irgendwie beten. Maria lädt uns zum Gebet mit dem Herzen ein. Denn dieses Gebet hat Kraft, hat Macht. Es verändert unsere Herzen und es verändert unser Leben. Es verändert die Menschen um uns, es verändert die Welt. Am 2. September diesen Jahres sagt sie in der Botschaft von Mejana, die Kraft, des aus dem Herzen gesprochenen Gebetes. Mächtige Gebete voller Liebe verändert die Welt. Mich hat das erschüttert. Ich habe gesagt, boah, was für eine Macht ist uns geschenkt. Was für eine Macht ist mir geschenkt. Wenn ich mit dem Herzen bete, verändert sich die Welt. Machen wir uns das neu bewusst. Wenn du mit dem Herzen betest heute, verändert sich die Welt ein Stück weit. Gott schenkt uns diese Macht. Und in der Botschaft vom 25. Oktober, also die stehen jetzt alle auf eurem Blatt, sagt sie, glaubt, meine lieben Kinder, man kann mit einfachem Gebet Wunder wirken. Wunder. Mit einfachem Gebet. Durch euer Gebet öffnet ihr Gott euer Herz. Und er wirkt Wunder in eurem Leben. Aber eben dieses Gebet mit dem Herzen, das betont sie immer wieder. Am 25. Januar 91, schon allein der Rosenkranz kann in der Welt und in eurem Leben Wunder wirken. Wenn wir nachher den Rosenkranz beten, beten wir ihn ganz mit dem Herzen. Beten wir ihn wirklich neu, ganz neu, wie zum ersten Mal. Und sind uns bewusst, wir können, Gott kann Wunder tun durch dieses Gebet. In unserem Leben und in der Welt. Am 25. November 92 sagt sie, euer Leben soll vollständig zum Gebet werden. Vollständig. Auch ein Wort, das uns wieder ganz neu treffen kann. Wie? Wir können ja nicht den ganzen Tag Rosenkranz beten, das geht ja nicht. Aber dass alles in uns mit Gott verbunden ist, alles, was wir tun, alles, was wir leben, dass wir immer in dieser Verbundenheit mit Gott bleiben, wie ein kleines Baby, das immer in dieser Verbindung mit der Mutter bleibt, das immer in dieser Verbindung der Liebe bleibt. Sie sagt auch am 25. Februar 89, erfüllt eure Herzen die ganze Zeit hindurch, auch mit kleinsten Gebeten. Das sind diese Stoßgebete, ja, immer wieder. Wie man es früher so gemacht hat, ja, diese kleinen Gebete. Jesus, mein Jesus, Barmherzigkeit. Oder Jesus, ich vertraue auf dich, das schöne Wort von Schwester Faustina. Oder was auch immer, ja, jeder kann da seine eigenen. Oder auch Maria, hilf, ja, oder was auch immer für kleine Gebete. Wir unser, mit unserem Herr, oder komm, Heiliger Geist, dass wir unser Herzen erfüllen mit diesen Gebeten. Sie sagt, ich lade euch alle von Neuem ein, mit ganzem Herzen zu beten und euer Leben täglich zu ändern. Im Januar 86 sagt sie, wenn ihr, liebe Kinder, mit dem Herzen betet, wird das Eis in den Herzen eurer Brüder schmelzen und alle Hindernisse werden beseitigt sein. Für alle, die sich bekehren wollen, wird es leicht sein. Also wenn wir mit dem Herzen beten, schmilzt das Eis in den Herzen der anderen. Hammer! Wenn wir heute erleben, wie viel Hass und wie viel Aggressivität in unserer Welt ist, ja, wir haben jetzt gerade wieder das Attentat erlebt. Aber das ist ja nur ein ganz kleiner, ja, Teil von dem, was in den Herzen ist, ja, was jetzt mal sichtbar wurde. Aber wie viel Aggression, wie viel Gewalt in Worten, im Herzen, aber natürlich auch in Taten, ist heute in unserer Welt. Und diese harten Herzen, diese verletzten Herzen, dieses Eis in den Herzen, können wir schmelzen, wenn wir mit dem Herzen beten. Wie wichtig ist das? Wie wichtig? Am 25. September diesen Jahres sagte sie, das ist jetzt die letzte Botschaft, die liegt auch draußen aus, heute rufe ich euch auf, für meine Anliegen zu beten, so dass ich euch helfen kann. Immer wieder bittet sie uns, für ihre Anliegen zu beten. Natürlich dürfen wir auch unsere Anliegen zu Gott bringen, das ist gut. Aber dass wir sie dann Maria übergeben und sagen, Mutter Gottes, ich gebe dir meine Anliegen. Ja, du kennst sie, diese Menschen, diese Situationen. Und jetzt bete ich für deine Anliegen. Das heißt, die Mutter Gottes hat ja den Überblick. Sie betet für die ganze Welt. Sie weiß ja, wo es am aller nötigsten ist. Und sie wird es gut verteilen. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir zu kurz kommen oder die Menschen, die wir lieben. Sondern wir können ihr ganz vertrauen und für ihre Anliegen beten. Weil es sind die wichtigsten, notwendigsten Anliegen für die ganze Welt. In der gleichen Botschaft im September sagte sie auch, meine lieben Kinder, betet den Rosenkranz und betrachtet die Geheimnisse des Rosenkranzes. Denn auch ihr geht in eurem Leben durch Freuden und Leiden hindurch. Auf diese Weise verwandelt ihr die Geheimnisse in euer Leben. Das fand ich auch eine ganz starke Botschaft. Wenn wir die Rosenkranzgeheimnisse betrachten und den Rosenkranz beten, indem wir an das denken, was Jesus gelebt hat, dann verwandeln wir diese Geheimnisse des Lebens Jesu in unser Leben. Das heißt, diese Gnaden, die Jesus uns geschenkt oder, sagen wir mal, erworben hat durch sein Leben, werden uns zugänglich, werden uns zugute, kommen uns zugute, werden jetzt wirksam für unser Leben. Das ist der Rosenkranz, dass ich mein Leben mit dem Leben Jesu verbinde und dass das Leben Jesu jetzt in mein Leben hineinwirkt. Die Geheimnisse des Lebens Jesu in mein Leben hineinwirken. Und dann kann sie uns helfen. Liebe Kinder, mit Liebe werdet ihr alles erreichen, auch das, was ihr für unmöglich haltet. Februar 1985. Immer wieder geht es um die Liebe. Mit der Liebe werdet ihr alles erreichen. Auch was ihr für unmöglich haltet. Das ist auch eine Botschaft, die mich immer wieder trifft. Sie sagt auch an einer anderen Stelle, das einzige Mittel sei euch immer die Liebe. Wendet durch die Liebe alles zum Guten. Die Liebe ist die Kraft, die alles verwandelt. In jeder Situation. Wir sind aufgerufen, immer zu lieben. So wie Gott immer liebt. Gott ist ganz Liebe. Und auch wir sollen Menschen werden, die jede Situation, die uns in unserem Leben begegnet, mit Liebe beantworten. Das ist die größte Herausforderung, weil wir dann werden, wie Gott ist. Gott ist die Liebe. Und Jesus hat am Kreuz den größten Hass, die größte Aggression, die größte Gewalt mit Liebe beantwortet. Den größten Hass, die größte Herzenshärte hat er mit Liebe beantwortet. Und das ist genau das. Durch die Liebe werdet ihr alles erreichen. Betet und liebt, liebe Kinder. Mit Liebe seid ihr imstande, auch das zu vollbringen, was euch als unmöglich erscheint. Was uns unmöglich erscheint, durch die Liebe können wir es verwirklichen. Weil die Liebe ist allmächtig, denn die Liebe ist Gott. Gott ist die Liebe. Steht im ersten Johannesbrief. Betet, damit aus eurem Herzen eine Quelle der Liebe zu jedem Menschen zu fließen beginnt. Hammer! So sollen wir beten, dass aus unserem Herzen eine Quelle der Liebe auf jeden Menschen zu fließen beginnt. Und dann geht's weiter. Auch zu jenen, die euch hassen und verachten. Wie findet ihr das? Das hört sich nach Feindesliebe an, hm? Das kennen wir doch von Jesus. Da merkt ihr das Evangelium. Aber sie drückt es auf eine andere Weise aus. Es ist genau das, was Jesus im Evangelium sagt. Liebt eure Feinde. Und sie sagt es auf diese Art, dass eine Quelle der Liebe zu fließen beginnt aus eurem Herzen, auch zu jenen, die euch hassen und verachten. Und dann geht's weiter. So werdet ihr mit der Liebe Jesu das ganze Elend in dieser traurigen Welt besiegen können. Ihr werdet das ganze Elend in dieser traurigen Welt besiegen können. Wir werden es besiegen können durch die Liebe, indem wir um diese Quelle der Liebe aus unserem Herzen beten. Auch auf die, die uns hassen und verachten. Ja, das ist die Macht der Liebe. Das ist die Macht der Liebe Jesu. Ihr werdet das ganze Elend in dieser traurigen Welt besiegen können, die ohne Hoffnung ist für diejenigen, die Jesus nicht kennen. Wer Jesus nicht kennt, hat keine Hoffnung, keine letzte Hoffnung. Und dann immer wieder dieser Aufruf, dass wir Liebe werden, dass wir uns versöhnen. Versöhnt euch und helft mit eurem Leben, dass der Friede auf der ganzen Welt zu herrschen beginnt. Das ist die Grundbotschaft von Medjugorje. Ihr wisst, in der ganz ersten Zeit, am dritten Tag der Erscheinungen, erschien sie nochmal vor einem schwarzen Kreuz und hat geweint. Es war genau 10 Jahre vor dem Ausbruch des Kriegs in Bosnien-Herzegowina. Und sie hat gesagt, Friede, Friede, Friede. Friede muss herrschen zwischen Gott und den Menschen und unter den Menschen. Darum versöhnt euch. Betet, fastet. Ja. Das ist der Grundaufruf in Medjugorje zum Frieden, zur Versöhnung. Und Maria erscheint ja auch, sie sagt ja, ich bin die Königin des Friedens. Das ist der Aspekt, den sie in Medjugorje besonders betont. Für unsere Zeit, die Königin des Friedens. Die Königin des Friedens ist mit uns. Damit wir uns versöhnen können, damit sie uns hilft, dass der Friede in der Welt zu herrschen beginnt. Wenn ihr die Größe seiner Liebe erkennen würdet, das sagt sie im August diesen Jahres, wenn ihr die Größe der Liebe Jesu erkennen würdet, würdet ihr nicht aufhören, ihn anzubeten und ihm zu danken. Immer wieder auf Jesus schauen. Das heißt Gott anbeten, Jesus anbeten, auch in jeder Situation im Alltag. Ein Blick aufs Kreuz, ein Blick auf Jesus, ein Blick im Herzen, du bist da. Es kann ganz, ganz einfach sein, diese kleinen Gebete, diese, du bist da, danke. Deine Liebe ist stärker. Komm, Heiliger Geist. Und dann spricht sie von der Liebe Jesus, sie spricht von der Eucharistie. Sie sagt, das war alles im August diesen Jahres, er, Jesus, ist immer in der Eucharistie lebendig bei euch, weil die Eucharistie sein Herz ist. Starke. Die Eucharistie ist das Herz Jesu. Und ihr kennt vielleicht dieses Wunder von Lanciano? Mal gehört? Nein? Lanciano? Manche nicken, manche schütteln den Kopf. Das war vor 800 Jahren, Moment, noch länger. Also mindestens 800 Jahre, ich glaube, es war noch länger. Ich glaube, es war im 8. Jahrhundert, ich weiß es nicht mehr genau. Aber mindestens 800 Jahre her. Da hat ein Priester, konnte nicht mehr glauben, dass Jesus in der Eucharistie wirklich gegenwärtig ist. Dass es sein Leib und sein Blut ist. Und dann ist bei der Heiligen Messe Folgendes passiert. Während der Wandlung hat sich das Stück Brot in richtiges Fleisch verwandelt und der Wein in richtiges Blut. Es war natürlich ein totaler Schock. Die konnten das gar nicht essen, kann man verstehen. Ja? Die haben das aufbewahrt. Vor 800 Jahren, es gab keinen Kühlschrank, keine Gefriertruhe, keine Konservierungsmittel. Die haben das einfach in einem Glasdöschen und in einer Monstranz aufbewahrt, in so einem Glasbehälter. Und heute kann man das untersuchen. Und vor einigen Jahrzehnten wurde das mikroskopisch wissenschaftlich also mit Erlaubnis des Bischofs untersucht. Und wisst ihr, die Ergebnisse sind Hammer. Weil dieses Fleisch, das ja eigentlich schon längst verwest sein müsste, Jahrhunderte alt, dürfte eigentlich gar nicht mehr existieren, ja, existiert. Und nicht nur, dass es existiert, es ist Zellen von einem menschlichen Herzmuskel. Und dieses Herz hat genau, dieses Blut, was da noch drin ist, ist genau das, die gleiche Blutgruppe wie das Blut, diese Blutklümpchen. Und diese Blutklümpchen haben die Zusammensetzung von frischem Menschenblut, was eben gerade entnommen wurde. Es geht gar nicht. Das ist medizinisch überhaupt nicht möglich. Nach wenigen Stunden zerfällt das schon, verändert sich. Nach 800 Jahren dürfte es gar nicht mehr existieren. Obwohl es vertrocknet ist, hat es diese Zusammensetzung. Es ist also überhaupt nicht verwest, es ist überhaupt nicht irgendwie. Es ist, und dann gibt es noch ganz andere Untersuchungen. Es hat zum Beispiel die gleiche Blutgruppe wie das Turiner Grabtuch, wie die Blutspuren auf dem Turiner Grabtuch. Das war genau diese Blutgruppe, die damals in Israel sehr häufig war und die heute sehr selten ist. Ja? Also ganz verrückte Ergebnisse. Und das Gewicht dieser Blutklümpchen zusammen ist genauso viel wie eins alleine. Also es ist ganz, ganz stark. Ja? Und es ist ein Zeichen. Einer der Wissenschaftler, die das untersucht haben, hat sich bekehrt. Der war ungläubig. Der hat gesagt, es ist erschütternd. Ja, also die Eucharistie ist das Herz Jesu. Möge die Eucharistie der Ort sein, an dem ihr eure Seelen nähren werdet, um daraufhin die Liebe und Wahrheit zu verbreiten, meinen Sohn zu bezeugen. Die Eucharistie ist der Ort, wo wir uns nähren, wo wir hinkommen. Und das ist so wichtig, dass wir das wieder erfahren dürfen, dass wir das wieder leben dürfen, dass wir das auch wieder neu suchen. Ja, Jesus, wenn ich zur Messe gehe, ich komme zu dir. Du bist da, du verschenkst dich an mich und ich darf dein Herz, deine ganze Liebe empfangen, deine Person, du verschenkst dich total an mich und von dieser Liebe kann ich mich ernähren, von dieser Liebe bekomme ich alle Kraft, bekomme ich allen Trost, alle Hilfe, alle Verwandlung, ja, dass wir ganz bewusst wieder die Eucharistie leben oder wenn wir zur Anbetung gehen, ja, dass wir sagen, Jesus, du bist da. Im Glauben, auch wenn ich es nicht spüre, wenn ich es nicht fühle, das muss ich nicht immer fühlen, es ist trotzdem wahr. Die Kirche sagt es uns, die Heilige Schrift sagt es uns und eben hier lesen wir es auch. Ganz wichtig, zu vertrauen, zu glauben. Und die Mutter Gottes sagt sogar, uns zu verlieben in das Allerheiligste. Und zwar sagte sie das 1995, auch im September, am 25. September, also 1995, ich lade euch ein, euch in das allerheiligste Sakrament des Altares zu verlieben. Habt ihr euch schon mal in die Eucharistie verliebt? Hm? Nein? Ja? Ja, einige nicken. Sehr schön. Beten wir um diese Gnade, bitten wir Jesus, dass er uns ergreift mit seiner Liebe. Betet ihn, meine lieben Kinder, in euren Pfarreien an und so werdet ihr mit der ganzen Welt verbunden sein. Wenn wir ihn anbeten, sind wir mit der ganzen Welt verbunden. Warum? Weil er der Herr der Welt ist, weil er der Herr des Universums ist, der Schöpfer, der Erlöser. Wir sind wenn ich Jesus ganz allein in der Kirche anbete, bin ich mit der ganzen Welt verbunden. Wunderbar. Ich kann in die Herzen der Menschen reinbeten. Ich kann ganz viel erbitten für die ganze Menschheit. Einer hat mal gesagt, das fand ich toll, Jesus, du willst viel schenken und du bist groß, du bist mächtig. Wir beleidigen dich, wenn wir wenig von dir erbitten. Toll, ja? Das stimmt, wir beleidigen dich, weil du willst viel geben. Und ich mach's auch immer so seitdem, also nicht schon seitdem, so ein bisschen vorher auch schon, ich setze mich hin und ich sage, Jesus, jetzt bin ich da oder ich knie oder stehe, wie auch immer. Ich bin bei dir und ich bringe dir die ganze Menschheit. Die ganze Menschheit, ohne Ausnahme. Jeden einzelnen Menschen halte ich jetzt in deine Liebe, in die Strahlen deiner Liebe. Die ganze Menschheit, das dürfen wir. Ja. Zu Faustina sagt er ja auch mal, tauche die ganze Menschheit in den Ozean meiner Barmherzigkeit, in meine Liebe hinein. Und so dürfen wir das auch tun, wenn wir beten, wenn wir zur Anbetung gehen. Und Maria sagt, Jesus wird euch zum Freund werden. Und ihr werdet nicht über ihn sprechen, wie über jemanden, den ihr kaum kennt. Jesus wird euch zum Freund. Diese Freundschaft mit Jesus. Sie sagt auch mal in einer anderen Botschaft, wenn eine echte Freundschaft mit Gott geschaffen ist, kann kein Sturm sie zerstören. Wow, eine solche Freundschaft mit Gott. Das müssen wir haben, das brauchen wir in dieser Welt, in dieser Zeit. Uns zu verlieben in Jesus, eine Freundschaft mit ihm zu schließen, die kein Sturm zerstören kann. Kein Sturm. Komme, was da wolle. Die Einheit mit ihm wird euch zur Freude Und ihr werdet Zeugen der Liebe Jesu, die er für jedes Geschöpf hat. Zeugen der Liebe, die Jesus für jedes Geschöpf hat, für jedes, ohne Ausnahme, weil er Liebe ist. Das alles können wir nicht selber machen. Das alles kann nur er uns schenken. Und deswegen ganz wichtig, Vertrauen. Vertrauen nicht auf mich, nicht darauf, dass ich beten kann, nicht darauf, dass ich das alles schaffen kann, dass ich lieben kann, nein. Darauf, dass er es in mir tun kann, wenn ich ihn bitte, wenn ich zu ihm komme, wenn ich mein Herz ihm öffne. Und Maria sagt immer wieder, vertraut auf den himmlischen Vater, auch in der neuesten Botschaft im 2. Oktober diesen Jahres zu Mirjana, jetzt ganz vor wenigen Tagen. Vertrauen in den himmlischen Vater, Vertrauen in seine Liebe, sagt sie. Vertrauen. Überlasst euch vollkommen seinem Willen und fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Wie wichtig in dieser Zeit, wo die Menschen so viel Angst haben. Wir vielleicht auch manchmal. Das überfällt uns. Deswegen zu ihm kommen. Meine Kinder, überlasst euch Jesus. Glaubt ihm, vertraut seiner Liebe, möge er euch führen. Und dann wird alles fruchtbar, selbst unsere Leiden, selbst unsere Schwierigkeiten. Sie sagte einmal in der Botschaft im September 2016, zu Mirjana war das am 2., mein Leben war Schmerz, Schweigen und unermesslichen Glaube und Vertrauen auf den himmlischen Vater. Das heißt, sie hat auch sehr viel gelitten. Ja, Maria hat mehr gelitten als wir alle, weil sie die größte Liebe hatte. Ja, mehr als wir. Und weil sie ganz rein war, ganz unbefleckt, weil sie alle Sünde ganz massiv gespürt hat. Sie hat ganz viel gelitten, so wie Jesus auch. Aber ihr Leben war unermesslicher Glaube und Vertrauen auf den himmlischen Vater. Und sie sagt, haltet euch an mein Vorbild. Und dass wir sie bitten, hilf mir Mutter Gottes, dass ich das auch leben kann mit dir an deiner Hand. Du hilfst mir, du bist da, damit du mir hilfst. Und das sagt sie, ich bin da, um euch zu helfen. Ihr könnt es nicht allein und wir müssen es auch nicht allein. Wir dürfen wirklich sagen, ich kann es nicht, aber komm und hilf mir. Und selbst unsere Leiden, sie sagt, bringt sie Gott da, meine lieben Kinder, bringt eure Leiden Gott da, damit sie zu einer wunderschönen Blume der Freude werden. Daher, meine lieben Kinder, betet, damit ihr begreift, dass das Leiden zur Freude werden kann und das Kreuz zum Weg der Freude. September 96. Hammer, die Botschaften sind so stark. Wir sehen das ja in der Heiligen Schrift, wir sehen das im Leben der Heiligen. Die Kirche sagt es uns. Wenn wir unsere Leiden mit Jesus vereinen, wenn wir sie ihm schenken, werden sie fruchtbar, werden sie zum Segen. Natürlich dürfen wir auch um Heilung bitten. Maria schenkt auch Heilung und Gott schenkt Heilung. Maria erbittet uns Gnaden der Heilung. Aber wir dürfen auch sagen, wenn etwas bleibt, wenn etwas in meinem Leben, es bleibt immer irgendwo Schmerz und Kreuz, bleibt immer irgendwo da, darf ich wissen, es ist nicht umsonst, es ist nicht sinnlos. Sondern ich kann es Gott schenken. Und dann wird es zum Segen für mich und für andere. Und das ist so tröstlich. Und das gibt mir einen ganz anderen Blick. Das schenkt mir den Frieden, auch im Schmerz. Jetzt im August, am 2. August sagte sie, alles, was euch passiert, Schönes, Schmerzhaftes, Freudiges, Heiliges, bewirkt, dass ihr geistig wächst, dass mein Sohn in euch wächst. So soll es sein. Alles, was wir leben, soll dazu dienen, dass Jesus in uns wächst, dass wir geistig wachsen, dass die Liebe in uns wächst, dass der Friede in uns wächst, das Gebet. Und dann, ja, kann alles zum Guten geführt werden, durch Gottes Macht, alles. Wie es im Römerbrief steht, denen, die Gott lieben, muss alles zum Guten dienen. Wer betet, hat keine Angst vor der Zukunft. Wer betet, fürchtet sich nicht vor der Zukunft, sagt sie im Juni 2000. Wer betet, fürchtet sich nicht vor der Zukunft. Wer mit dem Herzen betet, wer in diese Beziehung mit Gott eintritt, in diese Freundschaft mit Gott an der Hand der Mutter Gottes, ja, hat keine Angst vor der Zukunft. Wie wichtig für unsere Zeit, dass wir sagen, Mutter Gottes, Hilf mir so zu beten, dass meine Ängste klein werden, dass sie bei Gott zum Frieden kommen, dass ich weiß, alles ist in seiner Hand. Er ist mein bester Freund, er wird uns nie verlassen. Er wird mich in sein ewiges Reich führen. Im September 2001, da waren ja diese Anschläge, wisst ihr noch, da in USA, World Trade Center und so weiter, sagt es in dieser Botschaft: Ihr aber habt keine Angst in dieser Situation, ja? Ihr aber habt keine Angst, denn wer betet, hat keine Angst vor dem Bösen und keinen Hass im Herzen. Wer betet, hat keine Angst vor dem Bösen und keine Angst im Herzen. Keinen Hass im Herzen. Liebt und habt keine Angst. Denn, meine Kinder, in der Liebe ist keine Angst. Das steht auch in der Bibel, im ersten Johannesbrief. Furcht gibt es nicht in der Liebe. Wer in der vollkommenen Liebe ist, hat keine Angst. Und das haben auch die Seher immer im Krieg gesagt. Ich weiß, haben wir so ein Interview gelesen mit Witzka, mitten im Krieg, von unserer Schwester Emanuel. Die war damals auch dort. Sie hat Witzka gefragt, und, hast du Angst? Witzka, nein. Mit Gott hat man vor nichts Angst. Ja? Einfach dieser Friede Gottes ist stärker als alles, weil wir wissen, wir sind in seiner Hand und er wird uns in die Ewigkeit führen. Was haben wir zu fürchten? Wir können zwar hier alles verlieren, aber letztlich, was kann uns das anhaben? Er wird uns die Ewigkeit schenken. Uns wird sowieso alles zurückgeschenkt. Hier wird alles vergehen. Ja, das steht schon in der Bibel. Ist nichts Neues. Brauchen wir gar keine Panik kriegen. Ja, im Grunde ist es so. Ist die Wahrheit. Es wird alles vergehen. Alles. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und ich mache alles neu. Das ist unsere Hoffnung. Aber die muss in uns leben. Dass wir Menschen werden der Hoffnung, die keine Angst haben. Weil Gott größer ist als alles. Und weil Jesus der Sieger ist. Weil er alles zum Guten führt. Die ganze Schöpfung. Und sie ruft uns auch auf, eben zu helfen, Jesus zu helfen in diesem unermesslichen Kampf um die Seelen der Menschen, um ja die Rettung der Menschheit. Nur mit Gebet und Fasten können sogar Kriege aufgehalten werden. Ja, Hammer. Aber nur mit diesen Mitteln. Menschlich nicht. Oder mit menschlichen Bemühungen allein nicht. Kriege eures Unglaubens und eurer Angst vor der Zukunft. Die Kriege kommen aus dem Unglauben, weil wir nicht in der Verbindung mit Gott sind. Daher kommt das alles. Und der Angst um uns, da kommt die Angst um uns selbst. Ihr könnt nicht sagen, dass ihr bekehrt seid, denn euer Leben muss zur täglichen Umkehr werden. Die Umkehr wird eine tägliche Aufgabe sein, die ihr mit Freude verrichten werdet. Es ist also unsere tägliche Aufgabe, uns zu bekehren. Na, findet ihr das gut? Eigentlich ist das sehr hoffnungsvoll. Ich bin nie fertig. Der heilige Antonius der Wüstenvater hat mit über 100 Jahren gesagt, ich habe noch nicht angefangen, mich zu bekehren. Es war ein großer Heiliger. Wir würden sagen, ha, wieso? Weil er erkannt hat, ich bin noch ganz am Anfang in der großen Liebe Gottes. Ja, wenn wir das lesen, diese Botschaften, dann merken wir, wie sehr wir am Anfang sind. Dass diese Quelle der Liebe auf jeden Menschen fließt. Da sind wir noch ganz am Anfang, oder? Wie geht's euch? Da sehen wir, was für ein Unterschied zwischen Gott und uns. Da ist noch ganz viel Luft nach oben zum Wachstum. Aber nicht resignieren, nicht entmutigt sein, sondern sagen, heute fange ich an. Heute sage ich Neujahr. Und ich werde morgen wieder am Anfang sein, aber das macht nichts. Hauptsache, ich gehe heute diesen Weg, meinen Schritt der Umkehr. Das ist wichtig. Das sagt auch die kleine Theresia, die kennt ihr auch, die verehren wir auch sehr in der Gemeinschaft. Die hat gesagt, ich lasse mich nie entmutigen, auch wenn ich erkenne, ich bin noch immer am Ausgangspunkt. Aber Jesus wird eines Tages kommen und mich die ganze Treppe hochtragen in den Himmel. Ja. Aber ich muss mich bemühen, heute, jeden Tag, sagt sie, hebe ich meinen kleinen Fuß. Versuche, die erste Stufe hochzusteigen. Ich schaff's zwar nicht, aber ich versuch's. Und genauso machen wir es. Wir versuchen's. So hat ja auch die eine Botschaft, habe ich euch am Anfang vorgelesen oder gesagt. Ich habe die Botschaften angenommen und versucht, sie zu leben. Ganz wichtig, annehmen und versuchen zu leben. Ich muss es nicht schaffen, ich muss nicht perfekt sein, aber es versuchen. Meinen kleinen Schritt heute tun und morgen und jeden Tag. Noch ein Wort, was mich auch sehr in der letzten Zeit berührt hat und was jetzt sehr aktuell ist, auch in Deutschland, in der Weltkirche. Maria sagt fast bei den Botschaften von Mirjana, jedes Mal am Ende kommt dieser Satz, betet für eure Hirten. Betet für eure Hirten, betet für eure Hirten, ja. Eine Zeit lang hat es mich schon echt genervt. Aber ich merke gerade jetzt, wie wichtig dieser Satz ist. Weil ihr seht, wie es der Kirche geht und durch was für Krisen sie gerade im Moment geht. Und es ist ganz wichtig, dass wir beten für unsere Hirten. Hier am 2.2.2012, wieder bitte ich euch, betet für jene, die mein Sohn auserwählt hat. Das sind eure Hirten. Jesus hat sie auserwählt. Ich bitte euch, betet für jene, die mein Sohn auserwählt hat. Richtet nicht, denn ihr alle werdet gerichtet werden. Und an anderer Stelle sagt sie auch, betet für sie. Nicht sie zu richten, nicht sie zu kritisieren, nicht uns über sie zu stellen, sondern für sie zu beten. Und ich habe das jetzt erlebt. Ich war während der Deutschen Bischofskonferenz jetzt vor 2 Wochen in Fulda für 3 Tage. Und wir haben eine Gebetsinitiative gestartet. Also ich war jetzt nur dazugekommen. Es waren einige von der dortigen, ja, man kann sagen von der Ordinariat, die dort arbeiten, Mitarbeiter. Und der Bischof hat sie gebeten, ja, macht das. Macht eine Gebetsinitiative. Und wir haben das gemacht. Wir haben Anbetung gemacht. Wir haben die Heilige Messe gefeiert. Wir haben auch mit den Bischöfen Lobpreis und Anbetung gemacht und die Komplett gebetet, die Vesper gebetet, morgens die Messe. Und ja, ich war viele Stunden auch in der Anbetung für die Bischöfe und ich habe gemerkt, wie wichtig das ist, dass wir wirklich ganz intensiv für sie beten. Auch für die Priester, aber auch für unsere Bischöfe, für unseren Papst, dass wir sie im Gebet tragen. Und wir haben diese Macht, in ihre Herzen zu beten, dass wir für sie bitten, dass Jesus ihre erste Liebe erneuert, dass Jesus sie an sich zieht, dass Jesus sie mit seinem Geist erfüllt und führt, dass er ihnen Weisheit gibt, dass er sie schützt vor dem Bösen, ja, dass er ihnen Kraft gibt, dass wir für sie beten. Und es war ganz erstaunlich, ganz viele Bischöfe haben sich nachher so bedankt und haben gesagt, boah, das ist so wunderbar, dass ihr betet. Und ich habe gemerkt, wie sie sich oft vielleicht auch ein Stück alleingelassen fühlen in dieser schweren Zeit, in dieser schweren Aufgabe. Lassen wir sie nicht allein, sondern folgen wir diesem Ruf der Mutter Gottes. Betet für eure Hirten, für diejenigen, die mein Sohn auserwählt hat und richtet nicht. Ihr kennt ja auch den heiligen Franziskus, der hat ja auch in einer Zeit gelebt, wo die Kirche ganz im Argen war. Ja, also war heftig. Der Papst hatte mehrere Frauen und ich weiß nicht was und die Priester und keine Ahnung, Bischöfe im Saus und Braus gelebt, auf Kosten der Armen, also krass. Aber Franziskus hat sich vor ihnen verneigt und hat gesagt, du bist der gesalbte Christus. Das war der heilige Franziskus. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir für sie beten und sie auch, ja, mit Respekt, mit Liebe betrachten, dass wir sie dem Herrn hinhalten, dass er sie führt, dass wir sie nicht allein lassen in dieser Stunde. Dann nehmen wir sie heute auch ganz besonders mit, auch jetzt diese Amazonas- oder Amazonien-Synode in Rom. Es ist so eine wichtige Zeit, dass wir für unsere Kirche beten. Nicht nur für unsere Anliegen, sondern wirklich für die Anliegen der Mutter Gottes und der ganzen Kirche und der ganzen Welt. Weil die Mutter Gottes mit ihrem Gebet umfasst die ganze Menschheit, ja, die ganze Schöpfung. Auch die ganzen Umwelt, ja, Dinge, die hier geschehen und die Jugendlichen, die aufstehen, Fridays for Future. Beten wir, beten wir. Die heilige Hildegard hat vor 800 Jahren, deutsche Heilige, die Prophetissa Teutonica, die deutsche Prophetin. Sie hat vor 800 Jahren schon gesehen, in Visionen, wie die Natur zerstört wird, wie die Wasser verschmutzt sind, wie die Luft verschmutzt ist. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Vor 800 Jahren, da war das noch überhaupt nicht absehbar, hat sie das in Visionen geschaut. Die Luft, die Winde haben gerufen in ihren Visionen. Das Wasser hat geschrien. Wer hat uns verschmutzt? Der Mensch hat uns verschmutzt. Und dann hat sie gesehen, vom Herzen des Menschen geht die Heilung aus, wenn er umkehrt. Die Reue des Menschen, wenn wir umkehren, bedeutet das Heilung für die Schöpfung, für die ganze Schöpfung. Ganz stark, weil dann die Gnade Gottes wiederkommen kann. Wenn wir umkehren zu Gott, wird auch die Schöpfung geheilt. Also, wir sind dran. Und wir haben viel Macht, mehr als wir uns oft bewusst ist. Wir meinen, wir können ja gar nichts machen. Doch. Und dann können wir auf den Heiligen Geist hören, was soll ich auch konkret tun?